Deutschlandfunk. Sport aktuell.
Mit Marina Schweizer. Schön, dass Sie dabei sind. Die englische Woche in der zweiten Fußball-Bundesliga hat uns heute 4 Partien beschert. Holstein Kiel musste Punkte liegen lassen im Kampf um die Tabellenspitze. Nur ein Unentschieden gegen Paderborn. Luise Kropf.
Am Ende war das eine gerechte Punkteteilung zwischen dem SC Paderborn und Holstein Kiel. 1:1 der Spielstand nach 90 Minuten. Dabei die Paderborner viel schneller und viel besser in der Partie. Zweite Spielminute, Blitzstart. Chris Führig mit der 1:0-Führung für den SC Paderborn. Die Antwort der Kieler folgte prompt. Kommen da ungefähr 10 Minuten später mit dem 1:1-Ausgleich. Der Treffer wurde noch lange überprüft, ob der Torschütze vielleicht im Abseits stand. Stand er nicht, deswegen zählte der Treffer. In der zweiten Halbzeit gab es ja nicht allzu viele Großchancen auf beiden Seiten, sodass sich beide Teams 1:1 unentschieden voneinander trennen.
Der Karlsruher SC dagegen rückt weiter vor in der Tabelle nach einem 1:0-Sieg gegen Hannover 96. Detlef Lindner.
Der KSC und Hannover hatten viele Möglichkeiten und letztendlich war es ein Eigentor von Schindler nach einer guten Stunde, nach heißer Eckball von der rechten Seite, ja, diese Partie entschied. Schindler fiel dieser gechippte Ball von rechts auf den Kopf vorbei ins eigene Netz an Esser, der überhaupt nichts machen konnte. Hannover hatte aber Möglichkeiten, hier mehr draus zu machen, hatte stark begonnen, ließ danach. Der KSC kam nach der Pause besser in die Partie. Riesenchancen für die 96er durch Duxch und Weidern, freistehend vor Gersbeck im KSC-Gehäuse, der beide Gelegenheiten zunichte macht. Aber auch der KSC mit Golgatter Hoffmann hatte die Möglichkeit, noch einen Treffer zu erzielen. Esser parierte da ganz, ganz stark. Der KSC setzt sich letztendlich ein bisschen glücklich im zweiten Abschnitt, aber auch verdient mit 1:0 gegen Hannover durch.
Nürnberg unterlag Regensburg zu Hause mit 0:1 und Darmstadt siegte 2:1 gegen Sandhausen. In der Basketball-Euroleague hatte Alba Berlin Moskau zu Gast und da unterlagen die Berliner mit 68:71. Guido Ringel.
Es fehlte nur so wenig, aber es fehlte eben was beim 68:71. Alba Berlin verlor dieses Spiel in der Euroleague gegen den Champion, gegen ZSKA Moskau. Aber es war ein beherzter Auftritt der Albatrosse, die den großen Favoriten immer wieder ins Schwitzen bringen konnten. Zur Halbzeit sogar noch die Führung für die Albatrosse. Aggressive Verteidigungsarbeit, viele Ballgewinne, ordentlich Einsatz. Aber im letzten Viertel nur noch 12 Punkte, die Konzentration war weg und damit konnte ZSKA Moskau seine Stärken vor allem aus der Distanz ausspielen. Bester Werfer bei Alba Berlin war Peyton Siever mit 15 Zählern, aber die reichten nicht, um die nächste Überraschung in der Euroleague zu schaffen. Niederlage diesmal nach einem Erfolg noch im Hinspiel in Moskau, jetzt aber die knappe Niederlage mit 68:71 für Alba Berlin.
In der Volleyball-Bundesliga der Männer gab es am Abend ein Spitzenspiel. Die Berlin Volleys waren dabei und Friedrichshafen, der Spitzenreiter Jakob Rüger.
Diese Niederlage gegen den Erzrivalen vom Bodensee tut den BR Volleys richtig weh. Schon im ersten Satz hatten die Berliner Probleme in Aufschlag und Annahme. Tabellenführer Friedrichshafen spielte mit Selbstvertrauen und wehrte im zweiten Durchgang sogar 3 Satzbälle ab. Doch die Volleys gaben sich nicht auf, holten den dritten Satz und gingen mit viel Selbstvertrauen in den vierten Spielabschnitt. Doch dann schlichen sich wieder Fehler ein. Am Ende siegte Friedrichshafen verdient mit 3:1. Die Tabellenführung ist den Häflern damit vor den Playoffs wohl nicht mehr zu nehmen. Die BR Volleys müssen hingegen aufpassen, den zweiten Platz nicht noch zu verspielen.
Bei der Handball-WM in Ägypten haben heute alle 4 Viertelfinalspiele stattgefunden. Gastgeber Ägypten ist in einem dramatischen Spiel ausgeschieden, genauso wie Mitfavorit Norwegen. Im Halbfinale stehen Frankreich, Schweden, Spanien und Dänemark. Zu Olympia in Tokio gibt es viele Fragezeichen. Einiges davon wurde auf der Sitzung der IOC-Exekutive heute besprochen. Markus Tepper über die Ergebnisse.
Der deutsche IOC-Präsident und sein Komitee halten an Tokio als Ausrichter fest. Ihre Aufgabe sei es, Olympische Spiele zu organisieren, statt sie abzusagen. An Spekulationen wolle man sich nicht beteiligen.
Our task is to organize Olympic Games and not to cancel Olympic Games.
Bach wies Kritik zurück, in Pandemiezeiten an Olympia festzuhalten. Dies sei ganz sicher nicht unverantwortlich, so der IOC-Präsident. Laut Umfragen sollen 80% der Japaner gegen eine Austragung der Spiele im Sommer sein. Nur eine Momentaufnahme, sagt Japans Olympiachef Toshiro Muto.
Wir hoffen, dass sich die Situation verbessern wird. Dann wird sich auch die Stimmung im Land verbessern.
Zu viel steht auf dem Spiel für das IOC und auch für die japanischen Gastgeber. Die Verschiebung der Spiele hat die Kosten noch einmal um knapp 2,3 Milliarden Euro auf insgesamt 13 Milliarden ansteigen lassen. Vor allem, so Bach, arbeite man daran, die olympischen Träume der Athleten wahrzumachen.
Our task is to make the Olympic dreams of the athletes are coming true.
Hilfe und Hoffnung soll neben Impfstoffen ein ganzes Paket an Hygiene, Quarantäne, Test- und Schutzmaßnahmen bringen, um das Coronavirus von den Spielen fernzuhalten. Anfang Februar wird dazu ein erstes Handbuch veröffentlicht, in dem genau beschrieben wird, wie die Spiele sicher organisiert werden können.
To organize safe Olympic Games.
Eine bevorzugte Impfung für Sportler schließt das IOC aus. Kein Athlet habe das Recht, sich vorzudrängeln, so Bach.
We are not in favor of athletes jumping the queue.
Allerdings sollen sich die nationalen Olympischen Komitees mit ihren jeweiligen Regierungen darüber austauschen, ob und wann im Vorfeld der Spiele Sportler geimpft werden können. Völlig offen ist derzeit, ob Zuschauer in den Arenen die Wettkämpfe live verfolgen dürfen.
Everybody would love to have full capacity stadia and a roaring crowd.
Auch wenn sich alle volle Stadien und jubelnde Fans wünschten, so IOC-Präsident Thomas Bach, im Moment müsse man sich in Fleiß und Geduld üben.
We have to be patient and diligent at the same way.
Die spannende Frage bleibt, bis wann können die Organisatoren und AthletInnen abwarten? Der Bundestagssportausschuss hat sich heute einmal mit einem anderen Thema als den Pandemiefolgen beschäftigt. Es ging um einen Graubereich, für den der Sport bisher noch keinen Lösungsansatz aufweisen kann: Schmerzmittelmissbrauch. Matthias von Lieben hat bei der seltenen öffentlichen Sitzung gelauscht.
7 Sachverständige waren geladen und sie waren sich bei der knapp 2-stündigen Anhörung in einem Punkt einig.
Im Profi- und Leistungssport müssen wir davon ausgehen, dass hier ein missbräuchlicher Konsum von Schmerzmitteln stattfindet.
So fasste es Dieter Leik, Leiter der Forschungsgruppe Leistungsepidemiologie an der Deutschen Sporthochschule Köln, zusammen. Bei der Frage, wie man das Problem beheben sollte, da war es mit den Gemeinsamkeiten dann aber recht schnell vorbei. Die 4 geladenen Sportmediziner sagten, mit Aufklärung, Appellen, Transparenz und Prävention. Als zentrales Problem machten sie die freie, rezeptlose Verfügbarkeit von Schmerzmitteln aus und damit eine schwer kontrollierbare Selbstmedikation. Zugleich betonten sie jedoch die Wichtigkeit eines durchaus sinnvollen therapeutischen Einsatzes von Schmerzmitteln. Und Tim Meyer, der Mannschaftsarzt der deutschen Fußballnationalmannschaft, fügte hinzu:
Aus meiner Sicht sollten Schmerzmittel nicht auf die Dopingliste genommen werden. Dafür gibt es 2 Gründe.
Zum einen ergäben sich durch die Einnahme von Schmerzmitteln keine motorischen Vorteile. Zum anderen sei der Verwaltungsaufwand riesig, wenn jede Kopfschmerztablette als Dopingmittel angegeben werden müsse. Meyer bestätigte darüber hinaus, dass der DFB eine wissenschaftliche Studie zum Konsum von Schmerzmitteln im Amateurfußball auf den Weg gebracht habe. Die nationale Anti-Doping-Agentur dürfte den Ergebnissen daraus schon in Kürze vorgreifen, wenn ihre Studie zum Schmerzmittelkonsum von Fußballern, wie heute angekündigt, publiziert wird. Pauschale Verbote nein, Prävention ja. Das war aber auch die Haltung der NADA-Vorstandsvorsitzenden Andrea Gotzmann. Nur Prävention, das sei ihm zu wenig, sagte hingegen Jonas Bär-Hoffmann, der Generalsekretär der Spielergewerkschaft FIFPRO. Er forderte konkrete Schutzmechanismen für SpielerInnen, wie zum Beispiel verpflichtende Regenerationszeiten zwischen den Wettkampfbelastungen. In der Verantwortung sieht er dabei auch die Organisatoren, die den Wettkampfkalender immer mehr verdichten würden.
Weil die kommerziellen Interessen der verschiedenen Wettbewerbsorganisatoren momentan keinen dazu bewegen, auch nur einen Spieltag abzugeben. So ehrlich muss man sein.
Britta Dassler, Obfrau der FDP im Sportausschuss, forderte angesichts der heute geschilderten Tragweite des Schmerzmittelmissbrauchs gegenüber dem Deutschlandfunk:
Dann müssen eben auch Schmerzmittel auf die Dopingliste.
Eine Position, der sich auch die Sportausschussvorsitzende Dagmar Freitag von der SPD anschloss.
Das war ein Beitrag von Matthias von Lieben. Der Sportausschuss im Bundestag beschäftigte sich heute mit Schmerzmittelmissbrauch. Seit 2,5 Monaten sind die internationalen Spitzensegler bei der Weltumsegelung Vendée Globe unterwegs. Für Außenstehende ganz schön erstaunlich, wie knapp der Zieleinlauf trotz der langen Wettkampfzeit dann doch ist. Der Deutsche Boris Herrmann ist circa 90 Seemeilen vor dem Ziel mit einem Fischerboot kollidiert. Er ist wohl unverletzt, aber seine Yacht wurde nach Angaben seines Teams Teams beschädigt. Der Franzose Charlie Dalin hat es bereits ins Ziel geschafft. Er ist der Erste im Ziel. Das heißt aber noch nicht, dass er auch Erster in der Gesamtwertung wird. Am Ende wird abgerechnet. Morgen früh werden wir mehr wissen. Das war Sport aktuell. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ihnen noch einen schönen Abend.